Guten Morgen alle. Hoffentlich habt ihr gut geschlafen. Heute möchte ich einfach ein ganz einfaches Thema ansprechen. Gar nichts Kompliziertes. Jeder, der hier sitzt, müsste wissen, worum es geht. Aber die Menschheit weiß nicht, warum es geht. Die Menschheit glaubt, dass Siebentags-Adventisten irgendeine komische Sekte sind, die sich absondert und die sich überlegen fühlt über alle anderen. Ein Sondervolk, ein auserwähltes Volk. Und sie verstehen nicht, warum wir Siebenten-Tags-Adventisten sind. Mein Vater war katholisch. Meine Mutter war Lutheranerin und ich bin Siebenten-Tags-Adventist. Warum? Weil die Lutheraner keine guten Menschen sind oder die Katholiken keine guten Menschen sind? Nein, es hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich habe beide, meinen Vater und meine Mutter, geliebt. Und so habe ich nichts gegen Katholiken und ich habe nichts gegen Lutheraner und ich habe nichts gegen Methodisten und ich habe nichts gegen Baptisten, aber ich kann nicht dazugehören wegen der Lehre. Und das ist das Einzigste, was mich von ihnen trennt. Freundschaft, Beziehungen, alle diese Dinge, das ist nicht hier die Sache. Die Sache ist die Lehre. Warum bin ich Siebentags-Adventist? Warum bin ich nicht Buddhist? Oder warum bin ich nicht Mohammedaner? Wieso bin ich Siebentags-Adventist? Weil ich glaube, diese Botschaft, die einzig logische Botschaft in der ganzen Welt ist. Und ich würde mir es erhoffen, dass jeder Mensch auf dem ganzen Erdkreis ein Siebentags-Adventist würde. Nicht, weil wir so besonders sind, wir sind sogar hoffnungslos. Aber die Lehre ist einzigartig. Einzigartig. Und diese Bresche muss vermauert werden. Denn in der Geschichte der Menschheit ist diese Mauer zerbrochen und die Lehre Christi liegt in Scherben. Wesleys berühmte Erklärung: Eines will ich wissen, den Weg zum Himmel, wie ich sicher an der seligen Küste landen kann. Gott selbst hat sich herabgebeugt, diesen Weg zu erklären. Gerade dazu kam er vom Himmel. Er hat es in einem Buch niedergeschrieben und gibt mir dieses Buch. Um jeden Preis, gib mir das Buch Gottes, ich habe es. Hier finde ich genügend Wissen. Ich will ein Homo Unius Libri, Mann eines Buches sein. Fantastische Aussage. Und wir haben so viele Glaubensgemeinschaften, die glauben alle, sie sind Männer des Buches. Aber wenn wir nicht tun, was das Buch sagt, wie können wir dann Männer des Buches sein? Und wie können alle Recht haben? Es gibt doch nur eine Wahrheit. Das ist doch nur eine Wahrheit, die logisch alles zusammenfasst und die steht in diesem Buch. Wenn jeder das Buch nehmen würde und nach dem Buch leben würde, dann hätten wir nicht tausende Gemeinschaften. Ich glaube, dann wären da nur 7. Tentags-Adventisten. Das ist recht frech von mir. Aber es beruht sich nicht bei mir, es ist nicht meine Weisheit. Ich habe nur Doofheit. Aber das Buch, das hat Weisheit. Die sterbende Welt liegt vor euch und überall könnt ihr Arbeit finden. Aber was tut ihr für die Errettung von Menschen, für die Christus gestorben ist? Gott hat Vorsorge getroffen und den Weg geöffnet, damit lebende Boten jedes Land betreten und Menschen die gute Nachricht von der Erlösung hören können. Wir müssen diese Botschaft verbreiten, das ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht eine Konfession, eine Gemeinschaft, die sich trifft, wie so in einem Club und dann wieder nach Hause geht und geht sagen, toll, dass wir zu dieser Gemeinschaft gehören. Nein, wir haben eine Botschaft, eine lebenswichtige Botschaft und jeder Mensch müsste es hören. Wir schämen uns immer. Wir sind 7. Tags Adventisten. Nein, wir sind 7. Tags Adventisten. Was sind Sie? Ich bin 7. Tags Adventist. Ist das nicht eine Sekte? Nein, das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft. Komm, wir erklären es mal. Was ist unsere Aufgabe als bibelgläubige Christen und besonders als 7. Tags Adventisten? Was ist die Aufgabe? Jesaja 58, Vers 1, und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man darin wohnen kann. Eine Erleichterung. Mit diesem kann ich zusammenleben. Ich verstehe es. Warum war ich Atheist? Weil mir Theologen den Glauben geklaut haben. Darum war ich Atheist. Weil sie Jesus Christus in ein verkehrtes Licht dargestellt hat, dass er zu mir als zum Monstrum wurde, eher als ein liebender Gott. Die Lehre des Adventismus ist die einzig logische Lehre auf dem ganzen Planeten. Fast die ganze Welt, außer ein paar Gruppen, glaubt an die Unsterblichkeit der Seele. Ja, wenn die Seele unsterblich ist, wieso musste Christus dann für mich sterben, damit ich ewiges Leben habe? Das habe ich vorher auch schon gesagt. Ist doch so unlogisch. Er muss sterben, dass ich lebe, aber ich habe ewiges Leben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Fragen, die müssen wir beantworten, denn sonst wird Jesus Christus eine Nebensache. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Lehre geht nicht über mich, es geht um Jesus Christus. Und wir sind so viele Christen auf diesem Planeten, die alle einen anderen Christus haben. Das kann doch nicht wahr sein, es gibt doch nur einen Christus. Psalm 118, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesaja sagt das Gleiche, darum so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Sion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der auf Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Matthäus, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nicht in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Alles dreht sich um Jesus Christus. Und darum darf ich mich nicht schämen, dass ich ein 7. Tags Adventist bin. Und ich wünschte, jeder würde hören, warum wir sind, was wir sind. Also vor der Wiederkunft Christi wird es nicht viel anders sein, denn der Unglaube wird wie in den Tagen Noahs und Lots alles durchdringen. Die unmesslichen und kostbaren Verheißungen, die uns in der Heiligen Schrift gegeben werden, sind zum großen Teil übersehen worden, genauso wie es der Feind aller Gerechtigkeit gewollt hat. Er hat seinen eigenen dunklen Schatten zwischen uns und Gott geworfen, damit wir den wahren Charakter Gottes nicht sehen sollen. Der Herr sagte von sich, dass er barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue ist. Ausgewählte Botschaften. Ich werde Geist der Weissagung zitieren an einem Stück, denn ich glaube, da steht Wahrheit drin. Und wir brauchen uns auch nicht vor dem Geist der Weissagung zu schämen. Denn wenn es biblisch ist, wieso sollen wir uns darum schämen? Also was ist angesichts dieser geistlichen Finsternis unsere Aufgabe? Wir müssen die Bresche vermauern. Wir müssen diese Mauern wieder aufrichten. Jesus Christus wieder in das richtige und wahre Licht stellen. Es ist eine Katastrophe, was die Menschheit glaubt. Eine Katastrophe. Also, Verkündigung der Wahrheit ist unsere Aufgabe. Evangelism, Seite 119. Verkündigung ist unsere Aufgabe. Siebentags-Adventisten sind in besonderem Sinne zu den Wächtern und Lichtträgern der Welt gemacht worden. Nicht, weil es solche gute, fantastische, schöne Menschen sind, sondern weil sie eine Botschaft haben. Wunderbares Licht aus dem Wort Gottes scheint auf sie. Ihnen ist eine höchst bedeutsame Mission übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelbotschaft. Es gibt keine wichtigere Aufgabe. Es gibt keine. Sie dürfen nicht zulassen, dass irgendetwas anderes sie davon ablenkt. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Mission. Wie wir gehört haben, jeder ist berufen. Nicht nur Prediger oder einige, alle sind berufen. Titus 1, Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Aufgabe. Und wir können da nicht die Lehre in eine Schublade schieben und sagen, die Lehre ist nicht wichtig, denn die Lehre geht um Jesus Christus. Wenn wir die Lehre in die Schublade schieben, schieben wir Jesus Christus auch in die Schublade. Das geht nicht. Titus 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Eine gesunde Lehre und eine kranke Lehre. Und wenn da ein Feind da draußen in der Welt ist, dann wird er doch versuchen, eine kranke Lehre in die Welt hineinzutragen. Und wer soll das korrigieren? Wir. Wir. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Lehre ist nicht unwichtig, sie ist gut, sie ist wichtig. Also Satan hat die Leute dermaßen verwirrt, als Christus zum ersten Mal kam, dass sie ihn nicht erkannten. Und ich glaube, wenn er es damals geschafft hat, wieso wird er es nicht wieder versuchen? Natürlich wird er die Leute so verwirren, dass sie Christus nicht wiedererkennen, denn sie erwarten etwas ganz anderes. Daniel 8, Vers 12 sagt, und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen die regelmäßige Opfer eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Das Horn hatte Erfolg. Die ganze Menschheit glaubt fast an die Unsterblichkeit der Seele. Eine römisch-katholische Lehre, so wie wir letztes Mal in dem Vortrag gesehen haben, wo sie sagen, wir lehren die Unsterblichkeit. Die Bibel lehrt sie nicht, aber wir lehren sie. Und die ganze Welt folgt ihnen nach. Und wir haben Jesus Christus mit einem Schachzug vernichtet. Er ist unnütz. Ein schönes, wimmerndes Beispiel. Und weiter nichts. Nein. Ohne ihn geht gar nichts, er ist der Erlöser. Wir müssen diese Dinge ausbauen, wir müssen diese Dinge erklären, damit wir den richtigen Jesus Christus, der nicht einen möglichen Erlösungsweg hat, sondern der Erlösungsweg ist. Also das Sündenproblem wird heute so missverstanden in der Welt. Und als Siebenten-Tags-Adventisten haben wir so eine fantastische, logische Auseinandersetzung gegenüber dem Sündenproblem, dass jeder wissen müsste, warum er Siebenten-Tags-Adventist ist. Vor dem Fall herrschten im ganzen Himmel harmonischer Einklang. Ich denke, alle müssen sagen, so war's. Kein Sündemakel trübte seinen Frieden, kein Flecken verdarb seine Schönheit. So stelle ich es mir vor und darum habe ich es mal da aufgeschrieben. Würde dieser ursprüngliche Zustand im neuen Himmel nicht weiter hergestellt, dann würde die Sünde verewigt werden. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Sünder und Sünder müssen aus dem Territorium ausgeschlossen werden und es muss sichergestellt sein, dass die Sünde nicht noch einmal aufkommt. Sonst haben wir ewigen Chaos in der Welt. Aber Leute behaupten, die Sünde ist aus dem Himmel herausgeschmissen worden, aber Jesus Christus öffnet die Türe für jeden Sünder, um bei der Hintertüre reinzukommen und Satans Platz zu nehmen. Ist doch unlogisch. Dann wird die Sünde doch verewigt. Also wir brauchen nichts tun, wir brauchen nur glauben. Das Gesetz ist abgeschaffen, weil der Teufel konnte es ja nicht halten. Wie sollen wir es halten? Aber er ist rausgeschmissen und wir dürfen rein. Ist das nicht unlogisch? Ist doch total unlogisch. 1. Johannes 3, 4, jeder, der die Sünde tut, der tut die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist biblisch. Römer 6, 23, denn der Lohn ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn wir die Welt wieder belehren könnten, wie steht es eigentlich mit dem Erlösungsplan, dann wäre da nicht so ein theologischer Chaos in der Welt. Gnade ohne Gesetz. Es gibt zig Millionen Menschen, die glauben an Gnade ohne Gesetz. Die 10 Gebote sind aufgehoben. Aber das Problem ist doch nicht das Gesetz, sondern das Problem ist die Übertretung des Gesetzes. Also das Problem, das gelöst werden muss, ist, wie kommen wir in Harmonie mit dem Himmel? Ich kann doch nicht das Gesetz nehmen und es wegschmeißen, um das Problem zu lösen. Weil das Gesetz ist nicht das Problem. Das Gesetz, sagt die Bibel, ist heilig und gut. Ich bin das Problem, nicht das Gesetz. Also das bedeutet, dass wenn der Sünder, der Gesetzesbrecher, ewiges Leben erben will, er nicht nur einen Weg finden muss, um vom Tod zum Leben überzugehen, sondern er muss auch so umgewandelt werden, dass er mit den gerechten Ansprüchen des Gesetzes übereinstimmt. Ist das nicht logisch? Wenn der Teufel seinen Platz verloren hat, weil er das Gesetz verachtet hat, dann müssen Menschen, die auch das Gesetz verachtet haben, aber verführt wurden, wieder im Einklang zum Gesetz stehen. Ist doch logisch? Ist doch logisch? Römer 7, 22 und 25, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Das Gesetz ist nicht das Problem, sagt Paulus. Ich bin das Problem. Ich, elender Mensch, wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ich kann in meinem Fleisch nicht das erreichen, was nur Gott in mir erreichen kann. Ist das eine logische Lehre, ja oder nein? Natürlich ist sie logisch. Und wer vertritt sie in ihrer Vollständigkeit? Die Siebentags-Adventisten. Und somit stehen sie im Streit zu einem großen Teil der Christenheit. Wer vom Tod zum Leben übergehen will, überlegt euch mal diese Gedanken, wer zum Tod zum Leben übergehen will, braucht einen Lebensspender. Wenn ich tot bin, ich kann nicht sagen, hey, du bist tot, steh auf. Ich bin tot. Also ich brauche einen Lebensspender. Wer von Sünde zur Gerechtigkeit kommen will, der braucht einen Wiederhersteller. Denn ich kann es ja nicht selber erreichen. Das sind logische logische Ideen. Römer 5, Vers 19 und 21. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Also hier haben wir das Problem gelöst. Wer macht gerecht? Jesus Christus macht gerecht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. So aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend gewesen, damit wir die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also ganz eindeutig, wenn ich das Leben haben möchte, muss ich Jesus Christus annehmen. Wenn ich verändert werden will, um dieses Fleischliche zu überwinden, dann muss Jesus Christus in mir leben, denn nur er kann mich verwandeln. Aber ich kann es nicht durch irgendeine Tat aus mir selbst erreichen. Also wie erreiche ich es? Ich frage dafür, ich glaube, dass Christus es in mir tut und ich empfange es. Und das ist das Einzigste, was ich tun kann. Also von wegen Selbstgerechtigkeit, das ist eine Christi-Gerechtigkeit und das ist ein logischer Glaube. Jesaja 1, 18 und 90. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Gehorsamkeit und Gnade treffen sich. Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst damit. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Also wir leugnen doch durch das Gesetz nicht die Gnade, sondern im Gegenteil, wir nehmen die Gnade im Anspruch, weil wir das Gesetz erkennen. Das ist Adventismus. Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ich brauche dieses Wasser. Und dieses Wasser ist Jesus Christus. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfängt, so wird es euch zuteil werden. Das Gesetz hebt den Glauben nicht auf, das Gesetz bestätigt den Glauben. Das ist Adventismus. Ist es logisch? Ja, wenn es logisch ist, dann brauchen wir uns nicht schämen. Glaube und Werke, Seite 135. Dem Sünder war es unmöglich, das Gesetz Gottes zu halten, das heilig, gerecht und gut ist. Doch als dem reuigen, vertrauenden Menschen die Gerechtigkeit Christi verliehen wurde, wurde das Unmögliche möglich. Ich habe gerade neulich Abend mit einem Prediger dieser Gemeindeschaft geredet und der hat zu mir gesagt, wir können ja das Gesetz nicht halten. Tja, in unserem Fleisch können wir es nicht halten, aber wenn Christus in uns lebt, ist es ihm unmöglich, um das Gesetz zu halten, ja oder nein? Also hier ganz eindeutig, wir können das Gesetz nicht halten. Das Leben und Sterben Christi zugunsten des sündigen Menschen hatte den Zweck, den Sünder wieder in den Stand der Gunst Gottes zu versetzen, indem er ihm die Gerechtigkeit verlieh, die den Anspruch des Gesetzes erfüllen und vom Vater angenommen würde. Also derjenige, der behauptet, wir können das Gesetz nicht halten, der kennt Jesus Christus nicht und versucht in eigener Kraft das zu erreichen, was der tote Mensch nicht vermag. Statt die Abschaffung des Gesetzes zu verkündigen, hat das Kreuz von Golgatha mit Donnerstimme seinen unveränderlichen und ewigen Charakter verkündet. Wir brauchen nicht das ganze Zitat lesen. Das Kreuz bestätigt das Gesetz. Hätte das Gesetz weggenommen werden können, hätte Jesus nicht sterben brauchen. Denn wo da kein Gesetz ist, ist da keine Übertretung. Wo da keine Übertretung ist, brauche ich keine Gnade. Das Kreuz bestätigt das Gesetz. Logisch. Ich weiß, warum die Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist. Ich weiß, dass ich verloren bin nach Bibel, weil ich ein Sünder bin. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich weiß, dass es einen Ausweg gibt, der heißt Jesus Christus. Gerechtigkeit fordert den Tod. Gerechtigkeit ist geschehen. Und jetzt haben wir noch ein paar andere Dinge, die dann zwischendrin kommen und es noch komplizierter machen. Und darum hat die Welt Adventisten nötig. Nicht nur Adventisten, sondern Siebenten-Tags-Adventisten. Offenbarung 12, Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Okay, sie halten die Gebote. Die Bibel sagt es ganz eindeutig. Sie halten sie. Also sagt die Welt, ihr seid Legalisten. Nein, wir sind nicht Legalisten, sondern wir haben die Gnade in Anspruch genommen. Legalismus ist die Leugnung der Gnade. Er starb für meine Sünde und bestätigte damit meine Schuld. Nur er kann mich von diesem Leibe des Todes retten. Denn aus Gnade bin ich errettet, damit ich mich nicht rühme. Also wenn ich das Gesetz verstehe, dann muss ich die Gnade beanspruchen. Also von wegen gesetzlich, ein Siebenten-Tags-Adventist klammert sich an die Gnade, weil das Gesetz ihn sonst zu Tode verurteilt. Das sind Gedanken, die die Menschheit nötig hat, denn sonst werden wir verkehrt verstanden. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht auch aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit wir uns nicht rühmen. Wir sind also keine Werksgerechten, sondern wir leben durch den Glauben. Okay, wenn das Gesetz nicht abgeschafft werden kann, weil die Gerechtigkeit das Kreuz fordert, kann es dann verändert werden. Denn es gibt ja zigtausende, Millionen Menschen, die glauben, das Gesetz ist geändert. Die gesamte katholische Welt, die gesamte lutheranische, protestantische Welt glaubt, das Gesetz ist geändert worden. Alle halten sie ja den Sabbat als Sonntag. Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Psalm 89, 35, meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Matthäus 5, Vers 17 und 18, damit Leute nicht sagen, da wird nur Altes Testament zitiert. Ihr kennt ja diese Verse. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz, die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen, vorzuleben. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen ist, scheint noch hier zu sein, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Stehen wir auf gutem, gesunden Boden hier mit unserer Lehre, ja oder nein? Ja. Also warum schämen wir uns? Wir haben doch eine gute, gesunde Lehre. Ist der Sabbat verändert worden? 2. Mose redet zu den Kindern Israel und spricht, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und wir brauchen nicht all die Verse durchzuarbeiten. Als Adventisten, Siebenten-Tags-Adventisten, kennen wir die Verse. Betet, dass eure Flucht nicht an dem Sabbat ist. Zukunft, wie seine Gewohnheit war. Sie hielten den Sabbat nach dem Gebot. Paulus, wie seine Gewohnheit war. Nichts ist geändert worden, das wissen wir. Wir brauchen uns also nicht darüber zu schämen. Aber wenn der Sabbat verlegt wird auf einen anderen Tag, und der Sabbat ist das Gebot der Autorität als Schöpfer. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Warum? Denn in 6 Tagen habe ich dich geschaffen. Ich bin derjenige, der dir das Leben geschenkt hat. Darum halte den Sabbat. Du hast eine Beziehung zu mir. Da hat keiner das Recht, um das zu ändern, denn sonst greift er die Autorität Gottes an. Es geht also nicht um einen Tag, es geht um die Autorität. Und wenn ich den Sabbat halte, dann erkenne ich an erster Stelle die Autorität Gottes. Und wenn ich den Sonntag halte, dann erkenne ich die Autorität einer anderen Macht, die behauptet, dass sie über dem Gesetz steht und das Gesetz ändern kann. Es ist doch logisch. Also ich werde nicht im Streit kommen mit der Welt eines Tages wegen, der ist zufällig im Spiel. Aber der Streit geht um wessens Autorität gilt in meinem Leben. Und wenn wir das verstehen, dann brauchen wir uns auch nicht zu schämen. Dann ist da noch eine Lehre, die in Trümmern liegt. Und das ist eine Lehre, die sagt, du brauchst nur Glaube haben. Brauchst nichts anderes zu tun, gar nichts. Die Religion vieler besteht aus Theorie. Ich zitiere Geisterweissagung. Für sie ist ein schönes Gefühl Frömmigkeit. Sie sagen, komm zu Jesus und glaube an ihn. Es ist egal, was du glaubst, solange du in deinem Glauben aufrichtig bist. Wie viele Leute werden getauft? Werden sie gerufen? Nehme Christus an. Ja, wie werde ich erlöst? Sprich mir nach. Ich glaube und darum bin ich jetzt erlöst. Sind wir dann wieder in Harmonie mit den Prinzipien des Himmels? Das ist ein Schritt, aber das ist nicht der ganze Weg. Es ist egal, was du glaubst. Sie bemühen sich nicht, dem Sünder das wahre Wesen der Sünde deutlich zu machen. Er wird nicht gedrängt, auf Knien in den Schriften zu forschen, damit er weiß, was Wahrheit ist. Oder um Augensalbe für sich zu beten, damit er die Gnade Christi erkennt. Als Schriftgelehrte zu Christus kamen und sagte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Antwortete der Heiland nicht, glaube nur. Und du wirst gerettet werden, sondern was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Christus sagte, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Hier wird die Irrlehre, der Mensch hätte nichts zu tun, als zu glauben, weggefegt. Ewiges Leben erhalten wir unter der Bedingung, dass wir Gottes Gebote gehorchen. Eine logische, eindeutige Lehre. Die Gerechtigkeit Christi steht nicht zum Tadel. Man kann sie nicht entfernen. Die Liebe Christi, man kann sie nicht entfernen. Wie können die beiden in Zusammenhang miteinander gebracht werden? Also der nächste Punkt wird dann sein, aha, ihr glaubt also, ihr seid vollkommen und wir sind Sünder. Wir kennen ja die Argumente. Es gibt Menschen, die Christi vergebende Liebe erfahren haben und sich wirklich wünschen, Kinder Gottes zu sein. Doch wenn sie sehen, dass ihr Charakter unvollkommen und ihr Leben fehlerhaft ist, zweifeln sie schnell daran, dass ihr Herz tatsächlich durch den Heiligen Geist erneuert wurde. Es gibt viele. Sie erwarten einen Zauberstab. Man nimmt Christus an und jetzt bin ich perfekt. Ich esse keinen Käse mehr, ich bin perfekt. Und dann stolpern sie über den ersten Stein und fliegen auf die Nase. Und dann schmeißen sie ihren ganzen Glauben weg, weil sie erwartet haben, es ist ein Zauberstab. Ja, wie soll etwas mein Eigen werden, wenn ich es nicht erkauft habe durch meine Erfahrung? Ich erinnere mich immer an meinen reichen Freund, noch immer ein Freund von mir. Sein Vater, Multimillionär, der kam eines Tages zur Universität, klopfte am Fenster, es war sein Geburtstag, dieser Freund von mir, und sein Vater sagt, ich habe dir ein Geschenk gebracht, und hielt ihm einen Schlüssel hin. Und draußen stand ein ganz nagelneuer Sportwagen. Und ich war so brandarm, bin dann rausgegangen mit ihm, er wollte sich sein neues Auto ansehen und er hatte den Schlüssel in der Hand und der Vater sagt, ja, was denkst du? Er sagt, ist okay. Der Vater sagt, was ist verkehrt? Er sagt, die Farbe gefällt mir nicht. Kein Problem, sagt der Vater, gib mir den Schlüssel, ich tausche ihn um. Was für eine Farbe möchtest du haben? Ich dachte, ich krepiere. Ich wäre aus der Haut gesprungen, wenn das mit mir passiert wäre. Aber weil man so dran gewöhnt ist, naja, dann, es kommt ja so leicht. Aber stell man sich vor, dass man jahrelang schuftet und dann endlich dieses Auto bekommt. Hat es dann nicht einen Wert? Also will Gott, dass wir mit ihm zusammen ein Erlebnis haben. Und er bringt uns in Umstände, wo wir konfrontiert werden mit unseren schlechten Charaktereigenschaften. Und wehe, wir denken, früher war ich ja so, aber das habe ich ja überwunden. Dann fliegt man auf die Nase und man kann kaum wieder aufstehen. Nein, Gott will haben, diese Charakterveränderung muss nicht so ein Zauberstaberlebnis sein. Es muss eine Veränderung stattfinden, weil ich konfrontiert bin mit dem eigenen Ich. Und dann wird es mein Erlebnis, was er in mir bewirkt. Also diese Veränderung ist ein Prozess. Er ist ein Prozess. Es gibt Menschen, die Christi vergebende Liebe erfahren haben und sich wirklich wünschen, Kinder Gottes zu sein. Doch wenn sie sehen, dass ihr Charakter unvollkommen und ihr Leben fehlerhaft ist, zweifeln sie schnell daran, dass ihr Herz tatsächlich durch den Heiligen Geist erneuert wurde. Nein, im Gegensatz. Ihnen möchte ich sagen, zieht euch nicht verzweifelt zurück. Wir werden uns oft wegen unseren Unzulänglichkeiten und Fehlern zu Jesus Füßen niederbeugen und weinen müssen. Aber wir brauchen nicht den Mut zu verlieren. Selbst wenn wir vom Feind überwunden werden, wird Gott uns nicht fallen lassen, zurückweisen oder verlassen. Nein! Christus ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein, so sagt der geliebte Johannes. Diese Dinge schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vergiss nicht die Worte Christi, der Vater hat euch lieb. Er möchte dich ihm wieder ähnlich machen und seine eigene Reinheit und Heiligkeit in dir widerspiegelt sehen. Und wenn du dich im Ganzen hingibst, wird er, der das gute Werk in dir begonnen hat, auch vollenden, bis er wiederkommt. Es ist ein Prozess. Und dann diese gewaltigen Worte, Schritte zu Jesus. Je näher du Jesus kommst, desto fehlerhafter wirst du dir selbst erscheinen. Denn deine Sicht wird klarer werden und du wirst deine Unvollkommenheiten in umfassendem und deutlichem Gegensatz zu seinem vollkommenen Wesen sehen. Das ist der Beweis dafür, dass wir Christus kennengelernt haben. So im Gegenteil, anstatt zu verzagen, werden wir konfrontiert mit dem, was wir sind. Ich habe einmal so einen Quatsch gebaut, ich kann nicht glauben, dass ich so etwas getan habe. Und ich habe meinen lieben Freund François angerufen und habe gesagt, Mensch, ich denke, ich habe es verdient. Er hat mich aus dem Buch des Lebens geschrieben. Und dann sagte mein Freund, hoho, ich bin so froh. Ich sage, spinnst du? Er sagt, nein, wenn du das eingesehen hast, dann hat er dich nicht verlassen. Dann ist er jetzt ganz nah an dich ran. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir einsehen, wer und was wir sind, werden wir uns nie rühmen, dass wir was Besonderes sind. Das Verhalten offenbart den Charakter. Und das jetzt möchte ich haben, müssen wir uns einprägen. Es kommt nicht von mir, es kommt von einer großen Quelle. Nicht gelegentliche guten Taten oder gelegentliche Fehler, sondern die Ausrichtung dessen, was wir immer wieder tun und sagen. Wer Gott gerne ausblenden möchte, wird mangelnde Grundsatztreue zeigen. Jeder Mensch macht offenbar, welchen Herrn er mit seinem Verstand, seinen Talenten und Fähigkeiten dient. Christi Diener werden nüchtern zum Gebet sein, hingegeben, demütig, von Herzen sanft und bescheiden. Sie werden sich bemühen, Gottes Willen zu verstehen und zu tun. Also nicht die gelegentliche Gute, das gute Werk und das gelegentliche fehlerhafte Werk, sondern das Verhältnis, diese Bewegung in einer Richtung. Und die Menschen müssen verstehen, wir sind nicht Legalisten, wir sind nicht besser wie die anderen. Wir verstehen nur das Verhältnis zwischen Gesetz und Gnade, so wie die Bibel es sagt. Kann ich also das Gesetz halten? Ich möchte den Prediger fragen, der mir neulich gesagt hat, können wir es halten? Er sagt nein. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, Erschaffung in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also können wir nach dem Vers das halten, ja oder nicht? Sonst beansprucht Gott ja etwas, was wir nicht tun können, das ist ja unfair. Wenn er für meine Sünden starb, so ist es auch ausreichend Beweis, dass ich der Sünde sterben kann. Der Preis ist bezahlt, ich brauche nur zu beanspruchen, was mir durch die Erlösung gehört. Christus ist nicht nur für meine Sünden gestorben, die ich überwunden habe, sondern auch für die, die mich überwinden. Es ist ein totales Paket. Nicht ich bin derjenige, der jetzt, toll kühn ist. Jesus Christus ist der Gute in mir, der aber Gnade erweist an viele Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Liebt er mich, so haltet ihr meine Gebote. Wo kommt dieser Gedanke her, dass Gott uns erneuern möchte, aber wir werden erneuert als ewige Sünder? Wir können das Gebot nicht halten. So wie ich schon vorher gesagt habe in dem vorigen Vortrag, wir können ihn halten in unserer Sphäre, so wie er ihn hält in seiner Sphäre. Der nächste Fehler, den die Welt so gerne macht, ist, um Gottes Gerechtigkeit zu unterschätzen. Wir können ruhig so weiterleben. Gottes Gnade ist groß genug, um die ganze Menschheit zu umarmen. Ja, dann muss er ja auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gleichzeitig umarmen. Wo ist dann ein Erlösungsplan? Ist doch dann unlogisch. Judas 1, 5 bis 7, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glauben. Und dass er, der Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Und dann das Beispiel von Sodom und Gomorra. Da ist eine Gerechtigkeit. Aber die ist nicht willkürlich. die ist logisch, diese Gerechtigkeit. Eine ganz ähnliche Gefahr ist es, Gottes Gerechtigkeit zu unterschätzen. Die heutige Verkündigung neigt dazu, die göttliche Gerechtigkeit von der göttlichen Güte loszulösen und zu einer Gefühlssache zu degradieren, statt sie als Prinzip hochzuhalten. Habt ihr diesen Satz mal verstanden? So wie mein Freund immer sagt, ich bin ja froh, dass sie nur 3 Jahre Ausbildung hatte, denn wenn sie 4 hätte, hätte ich es nicht mehr verstanden. Es ist ein Prinzip. Wir können die Gerechtigkeit Christi nicht degradieren. Es muss angehoben werden. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir können nicht mit Gott wie mit einem Kumpel umgehen. Da ist eine Gerechtigkeit, da ist seine Vollmacht. Aber diese Gerechtigkeit ist verbunden mit der Gnade. Darum kann ich ja zu ihm hinkommen. Möchte Gott Menschen verzehren? Muss ich Angst haben vor diesem Gott? Muss ich mich fürchten und zittern, weil seine Gerechtigkeit über mich losbricht? Das Bild muss erneuert werden unter den Menschen. Der Mensch muss verstehen, worum es geht. Für die Sünde, wo immer sie sich befindet, ist unser Gott ein verzehrendes Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer für die Sünde. Aber er will uns nicht vertilgen. Er möchte haben, dass wir die Sünde ablegen. Und dann können wir mit ihm im Feuer stehen, so wie die 3 Freunde Daniels, ohne vertilgt zu werden. Ohne dass da ein Geruch von Feuer ist. Ohne dass unser Kleid, die Gerechtigkeit Christi, versenkt wird. Wir stehen in seiner Gegenwart, in seinem Feuer, weil er die Sünde in uns vertilgt hat. Wenn wir uns aber an die Sünde klammern, dann ist es doch logisch, dass wir zusammen mit der Sünde vertilgt werden. Also Gott ist nicht ein rachsüchtiger Gott. Er möchte, dass jeder erlöst wird. Und wenn wir dieses Bild doch nur an die Menschheit wieder bringen könnten, dann könnten sie wieder Gerechtigkeit und Glaube im richtigen Verhältnis zueinander bringen. Das Untersuchungsgericht. Ich hatte ein interessantes Erlebnis, gerade so 3 Wochen, vor dem ich nach Deutschland kam. Es war ein Prediger einer protestantischen Gemeinschaft, ich denke, es war eine Pfingstgemeinschaft. Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich bitte in seiner Kirche unsere Lehre über das Untersuchungsgericht verteidigen würde. Denn sie wollten haben, ich sollte diese Lehre ihnen erklären. Und er sprach recht lieb zu mir und so dachte ich, okay, mach's. Und dann sollte er mich fliegen nach Johannesburg und da sollte ich dann reden. Und so 2-3 Tage später empfing ich einen Anruf und dann eine Mail. Da war eine Werbung in der Zeitung und da stand geschrieben von dieser Gemeinschaft, der Walter Veit wird kommen, um die Lehre des Untersuchungsgerichts zu verteidigen. Da wollen wir diese Sekte der 7. Tags-Adventisten entblößen und lächerlich machen und der Welt zeigen, welche dumme Lehre sie da vertreten. Ist das nicht interessant? Dann rief er mich wieder an und sagt, okay, wie sollen wir das jetzt regeln mit dem Flugzeug? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe Nachrichten für dich, ich komme nicht mehr zu dir. Dann sagt er, warum kommst du nicht mehr? Ich sage, weil du hinterlistig bist. Du hast da eine Werbung in die Zeitung gesetzt, weil du schon vorherein dich entschlossen hast, dass diese Lehre unbiblisch ist und dass diese Lehre das Volk Gottes ein Sondervolk machen will, aber es darf ja kein Sondervolk sein, es muss Teil der Suppe sein, also möchtest du diese Lehre vernichten. Wenn du wieder eine Werbung reintust in die Zeitung, wo du sagst, diese Lehre wird erklärt, damit wir sehen, was ihre Sicht ist, dann komme ich. Aber wenn du sagst, wir laden dich ein, um diese Lehre zu vernichten und zu zeigen, wie lächerlich sie ist, dann hast du ja schon entschlossen, was Wahrheit und Unwahrheit ist. Ich komme da nicht. Wie steht's denn? Ich bin nicht gegangen. Aber wir werden doch nicht Angst haben vor dieser Lehre. Wenn ihr mal Englisch liest, ich weiß nicht, ob sie übersetzt in Deutsch ist, Investigating the Judgment, so ein ganz dünnes Büchlein von John T. Anderson und von einem ganz anderen Winkel, sehr schön geschrieben, ich kann das Buch nur empfehlen. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, nicht ein halbes Evangelium, ein ewiges. Da war nämlich das Gesetz und die Gnade gleichzeitig gegenwärtig. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts wird kommen. Nein, das steht nicht da, da steht, ist gekommen. Ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel, die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Hier ist die Rede von einer Verkündigung, dass die Zeit des Gerichts ist gekommen. Jetzt müsst ihr das schön verstehen. Wenn ein Volk berufen wurde, um eine letzte Botschaft an die ganze Menschheit zu bringen, dass die Zeit seines Gerichts gekommen ist, dann ist das Volk ein sonderliches Volk. Denn es hat eine ganz besondere Botschaft für eine ganz besondere Zeit. Und wenn das so ist, dann ist es eine Botschaft der übrig gebliebenen, die die ganze Welt ermahnt, um sich diesem Gedankengut anzuschließen. Das macht die Adventbewegung was Besonderes. Aber die Welt kann das nicht ertragen. Die Welt kann das nicht ertragen, darum muss diese Botschaft verschwinden, damit das Niveau der Adventisten auf das Niveau aller anderen Glaubensgemeinschaften in der Lehre herabgeschraubt wird. Und das können wir uns nicht erlauben. Wir haben eine Botschaft. Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. In Daniel 7 beschreibt die Bibel eine feierliche Gerichtsszene, die vor der Wiederkunft stattfindet. Da steht es geschrieben, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Es ist etwas, was im Himmel geschieht. Und ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms des hochfahrenden Rede, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Derweil dieses Gericht stattfindet im Himmel, sieht er, wie das kleine Horn hier unten große Dinge treibt. Muss doch dann vor der Wiederkunft sein, ja oder nein? Ist doch logisch. Da die Gerichtsszene in Daniel 7 eine Parallele zur Reinigung des Heiligtums in Kapitel 8 darstellt, müssen beide das selbe Ereignis beschreiben. Gerichte, Vorgänge im Heiligtum finden sich vor allem am großen Versöhnungstag Yom Kippur statt. Komm, wir schauen das mal an. Daniel 7. Folgender Aufbau. Weltreiche, eine nach dem anderen. Das kleine Horn wird beschrieben. Dann ist diese Gerichtsszene. Das kleine Horn wird danach vernichtet und Gottes Reich kommt. Das ist der Aufbau von Daniel 7. Daniel 8. Weltreiche, das kleine Horn, Heiligtum wird gereinigt, Horn wird vernichtet. Also wo steht es parallel? Das Horn wird vernichtet, kommt nach dem Gericht in Daniel 7, Heiligtum gereinigt, kommt auch an dem gleichen Platz vor. Also die beiden sind parallel miteinander. So, wenn die Herrenmacht vernichtet wird, wird Gottes Volk befreit. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Michael wird aufstehen. Also erst muss das kleine Horn sein Ding tun und dann kommt die Wiederkunft. Daniel 8, Vers 14, er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum Kodesh im Gegensatz zu Mikdash von Vers 11 gerechtfertigt werden. Und das ist wichtig, dieses Wort Kodesh heißt das, was mit Gottes Werk zu tun hat. Es bezieht sich immer auf Gottes Heiligtum, wogegen das Wort Mikdash auf irgendein Tempel sich bezieht, auch Heidentempel. Also hier hat es ganz bestimmt mit Gottes Werk zu tun und nichts anderem. Die Wortwahl zeigt es schon. Und das hebräische Wort Reinigung, Tzadak, es hat auch eine gesetzliche Bedeutung, wenn wir in den Büchern nachschlagen, Recht sein, machen im moralischen und gerichtlichen Sinn. Hier ist ein Gericht, hier ist ein Gericht. Es wird gereinigt werden, das Heiligtum. Es hat mit dem Gericht zu tun. Also bei der Reinigung des Heiligtums, die im Tippus am großen Versöhnungstag stattfand, wurde die Berichte über bekannte Sünden ausgelöscht und im Tippus einem Ziegenbock aufgeladen, der dann in die Wüste geführt wurde. Und es wird ja immer behauptet, wir sagen, dieser Ziegenbock wird der Sündenträger. Nein, er wird von einem starken Mann weggeführt. Wer kann denn der starke Mann sein? Es gibt nur einen, der stark genug ist, diesen Ziegenbock wegzuführen. Es gibt nur einen. Das muss Jesus Christus sein. Nicht erst Gabriel konnte ihm widerstehen, so wie wir schon in einem vorigen Vortrag gesehen haben. Denn Satan hat nicht seine Macht verloren, nur seinen Stand im Himmel. Er wird weggeführt und er stirbt nicht. Und Sündenvergebung kommt nur durch das Blut. Unsere Lehre ist nicht verkehrt. So wie die Menschen es verstehen, ist es verkehrt. Am großen Tag der endgültigen Entlohnung werden die Toten gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Dann werden Kraft des versöhnenden Blutes Christi die Sünden aller aufrichtig Bereuenden aus den Büchern des Himmels gelöscht. Was für eine fantastische Lehre haben wir hier. Nicht nur unsere Sünden werden getilgt, sondern die Bücher, der Rekord der Sünde, werden vertilgt. Das heißt, dass da kein Rekord von meiner Sünde mehr gegenwärtig ist. Vergebung ist so vollkommen, dass wir eines Tages vor Gott stehen, als hätten wir nie gesündigt. Wenn ich ein Verbrechen angeblich begangen habe auf Erden und es stellt sich heraus, dass ich eigentlich unschuldig bin, dann möchte ich nicht nur, dass gesagt wird, ich bin unschuldig, aber der Rekord, das Aufgeschriebene vorm Gericht, dass ich das und das getan habe, das muss vernichtet werden. Dann stehe ich wieder vor dem Gericht, als hätte ich nie gesündigt. Also Vergebung muss vollkommen sein. Und diese Sünden, die da getilgt werden, sind die Sünden, die wir zugegeben haben. um die wir um Vergebung gebeten haben. Und die müssen getilgt werden. Ich möchte meine Sünden aufgezeichnet haben im Heiligtum. Ich möchte, dass sie mit dem Blut übertragen wurden in die Bücher, damit sie hier getilgt werden können endgültig und auf einen anderen Kopf gelegt werden, der mich dazu gebracht hat, sie an erste Stelle auszuüben. Jeder Gerichtsprozess durchläuft verschiedene Phasen. Es gibt eine Untersuchung, eine Urteilsverkündigung und eine Vollstreckung. Und vor dem Jesus Christus wiederkommt, muss alles dies geschehen sein. Sonst könnte er nicht sagen, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und wer böse ist, der soll böse bleiben. Diese Entscheidung findet doch statt, vor dem Christus wiederkommt. Und dann braucht man nur die Bibel studieren, um zu sehen, dass jedes Mal, wenn da ein Gericht war, dann war da eine Untersuchung. Sintflut, Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen und Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Der Herr sah es. Er stellte fest, dass es so war. Und dann kam die Folge. Turmbau zu Babel. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen und die Menschenkinder bauten. Er stieg herab, um es sich anzusehen. Es wird beschrieben, es kam ihnen zu Ohren, dass hier unten Sünde ist. Er kam herab, um zu sehen, ob es so ist. Hat Gott es nötig, um vom Himmel herabzusteigen, um zu gucken, ob es so ist, ja oder nein? Er ist doch allwissend. Also wieso hat er es dann getan? Wieso hat er es getan? Wieso hat er sich herabgelassen, um zu sehen, ob es so ist? Denn wer steht auch vor dem Gericht? Wer ist auch ein Angeklagter? Außer ihr und ich. Er selber? Ist er willkürlich? Ist er fair? Oder tut er einfach nur so, wie er es sich denkt? Nein, er zeigt, dass er beteiligt ist. Er geht des Engeln wegen und des Menschen wegen, um zu zeigen, schau, es kommt ein Gericht, aber ich bin nicht willkürlich. Ich beteilige mich an diesem Gericht. Aber Herr, sagt Abraham, was wenn? Was wenn da 50 sind? Ich werde es nicht vernichten. Aber erlaube mir, was wenn da 10 weniger sind? Es geht um den Charakter Gottes. Also dieses Gericht von wegen, Gott in einem schlechten Licht zu stellen und Adventismus in eine Schublade hineinzuschieben, ist ein wichtiges Ding. Es zeigt den Charakter Gottes, wie fair er ist. Er ruft die Menschen noch einmal zusammen und sagt, die Stunde meines Gerichts ist gekommen. Überdenkt diese Dinge, kommt wieder in Harmonie mit Gott, damit ihr nicht vertilgt werdet. Ich will euch nicht vertilgen. Bitte, bitte kommt zu mir. Ich will nicht. Und ich werde euch auch nicht vertilgen. Was, wenn da nur 10 sind? Ich werde es nicht tun. Warum sind wir noch hier? Warum predigen wir noch diese Botschaft? Weil Gott so langmütig ist. Sodom und Gomorra, er ging, um zu sehen, ob es so ist. Und es war so. Und wir müssen nicht vergessen, im Gericht ist nur Jesus der Richter. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Aber wir müssen auch nicht vergessen, dass er unser Anwalt ist, dass er der Angeklagte ist, dass er der treue Zeuge ist, dass er der Mittler ist, dass er der Bürger derer, die Buße getan und den Glauben des Geschenks der Erlösung ergriffen haben. Er ist alles. Wenn wir in Christus sind, dann stehen wir da wie er, angeklagt. Und keiner kann gegen seine Gerechtigkeit Einspruch erheben. Denn er hat den, der für, von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mir gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Kommt nicht ins Gericht. Ist das ein Widerspruch in der Bibel? Kommen wir nicht alle ins Gericht? Wir sind entweder im Untersuchungsgericht und dann kommen wir nicht in das Gericht der Vertilgung, oder wir sind nicht in dem Untersuchungsgericht und wir kommen in das andere Gericht. In welchem Gericht möchtet ihr denn gerne sein? Also Herr, untersuche mich, schau, ob da ein Problem in meinem Innern ist, und wenn er eins ist, tilge es, vernichte es. Das ist doch eine gute Botschaft, nicht eine schlimme Botschaft. Wer in Christus ist, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ich dieses Verhältnis habe, brauche ich keine Angst haben vor dem Gericht. Ich brauche nicht zittern und einen Ablass mir kaufen, damit es mir besser geht an der anderen Seite. Herr, richte mich. Aber die ganze Menschheit steht jetzt unter diesem antitypischen Gericht. Und jemand muss doch sagen, komm zurück, komm zurück. Und dann gibt es noch eine Lehre da draußen, die Lehre einer Stellvertretung ohne Folgen. Diese Lehre betont Gottes Barmherzigkeit, widerspricht aber den legalen Ansprüchen der Gerechtigkeit. Ist kompliziert. Und jemand muss dieses Durcheinander doch erheben. Und es ist einer der Anklagepunkte des Islams gegen des Christentums. Ich habe es neulich auch in einem Vortrag gesagt, aber der Vollständigkeit halber. Sie sagen, da ist keine Gerechtigkeit im Christentum. Denn du gehst nur zu Jesus und sagst, vergib mir und es ist vorbei. Das ist nicht Gerechtigkeit, das ist Gnade. Aber wo ist die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, hast du gestohlen, weg ist die Hand. Das ist Gerechtigkeit. Und ich habe die Geschichte erzählt, ich werde sie nicht wiederholen, von dem Rechtsanwalt, wo die zwei Brüder angeklagt wurden. Beide waren schuldig, aber der eine hat die Schuld auf sich selber genommen. Und das ist nicht fair und es ist auch nicht biblisch. Die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Also damit sagt der Islam mit Recht, kann das Christentum nicht wahr sein, denn es verstößt ja gegen Gottes eigene Satzung. Wie kann Jesus Christus für mich sterben, wenn die Sünden der Kinder nicht übertragen werden können auf jemand anderen? Ist das logisch oder nicht? Also die ganze christliche Welt versteht den Erlösungsplan hier verkehrt. Denn Erlösung in Christus muss dieser legalen Forderung nachkommen. Soll der Gerechtigkeit Genüge getan werden? Weder Gottes Gnade noch seiner Gerechtigkeit dürfen im Erlösungsplan verletzt werden. Und wie sollen wir das machen? Wie soll Gerechtigkeit geschehen, aber Gnade auch gleichzeitig geschehen? Und die Antwort liegt hier. Im 1. Korinther 15, 22, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben. Es ist nicht gerecht, wenn ein Mensch für alle stirbt. Darum müssen alle in ihm sterben, bevor sie in ihm auferweckt werden können. Das ist ein wichtiger Gedanke. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. So wahr ihr meinen Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unseren Herrn, ich sterbe täglich. Wahres Christentum sagt nicht nur, Jesus ist für mich gestorben. Wahres Christentum sagt, ich muss in ihm sterben. Und das ist Gerechtigkeit. Dann ist die Gerechtigkeit vollkommen. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei fern. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Also wenn wir dieses Verhältnis Gesetz und Gnade nicht richtig kapieren, dann haben wir einen christlichen Glauben, der Güte und Gnade verkündigt, aber nicht Gerechtigkeit. Nur Adventismus kann diese Botschaft verkündigen. Kein anderer Glaubensweg. Wir müssen sterben. Und wir müssen in Christus sterben, damit wir in ihm leben können. Wir haben kein Leben. Er hat Leben. Ich habe ihn also nötig. Sonst habe ich keine Auferstehung. Sonst bin ich ewig tot. Aber wenn ich ihn habe, dann will er auch, dass ich geändert werde. Ich muss sterben, der Mensch der Sünde, der muss tot sein. Deine Mutter muss dich nicht wiedererkennen. So muss man sich verändern. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also das ist Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit. Dieser Sünde müssen wir absterben. Und das ist Adventismus. Was von Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Wer den Himmel durch seine eigenen Werke erreichen will, durch das Halten der Gebote, das ist unmöglich. Christen ist keine Modifizierung oder Optimierung des Alten, sondern eine Wesenverwandlung. Es ist was ganz Neues. Und somit hat das Christentum in diesem Verhältnis Gesetz, Gnade, eine Botschaft, die sagt, im Himmel wird einmal wieder Gerechtigkeit herrschen. Und das ist eine Adventbotschaft und nur wir können die bringen. Erlösung erfordert also den Tod des Sünders in Christus und Leben erhalten wir nur durch die Auferstehung in Christus. Denn nur er hat die Macht, um vom Tod zum Leben überzugehen. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Hier habe ich einen lebendigen Erlöser. Er schenkt mir das Leben, aber er sagt, ich will in dir wohnen und ich will dich umändern. Und du musst, der alte Mann muss sterben und in mir aufstehen. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Die Anklage Satans, kriegst du wieder, dass er ungerecht ist, weil er dem Menschen Gnade schenkt, aber ihm das ewige Leben wegnimmt, ist als unfair bewiesen. Man muss sich ändern. Wir sind durch Satan verführt worden. Darum haben wir ja Zugang zur Gnade. Und darum als Adventisten müssen wir noch etwas wissen. Wir müssen die Lehren der anderen kennen in diesem Verhältnis, damit wir erklären können, warum sie nicht biblisch sind. Und wenn wir das nicht können, dann sind wir nicht siebenten Tags Adventisten. Denn wir sind Botschafter, nicht geschaffen, um Stühle warm zu halten in der Kirche, sondern um eine Botschaft der Welt zu bringen. Sind Gottes Urteile gerecht? betrachten wir ein paar Lehren. Prädestinationslehre, Vorbestimmung. Der ganze Calvinismus beruht sich darauf. In Südafrika war diese Lehre so stark vertreten, und dann kann man natürlich auch noch sagen, jetzt wer sind denn die Auserwählten? Sind wir auserwählt aufgrund unserer Intelligenz? Sind wir auserwählt aufgrund unserer Rasse? Sind wir auserwählt aufgrund von was auch immer? Und in Südafrika haben sie gesagt, wir sind auserwählt aufgrund unserer Rasse. Und dann gibt es mir das Recht, um andere Rassen und andere Völker zu hassen. Und dann hat man, was man in Südafrika hatte. Warum? Weil sie ein verkehrtes Gottesbild hatten. Die Prädestinationslehre macht aus Jesus einen willkürlichen Sadisten. Verwandt damit mit dieser Lehre ist die Lehre der Erlösung durch Abstammung. Ich bin ein Überbleibsel des Volke Israels. Darum bin ich erlöst und alle anderen sind verloren. Ich brauche nichts tun, ich brauche nur geboren werden. Und so gibt es in England British Israelitism, wo sie sagen, das britische Volk ist ein Überbleibsel der Stämme Israels und darum erlöst. Und sie dürfen die ganze Welt erben und alles darf zertrampelt werden, denn es ist ihr Recht. Und einige sagen, wer seid ihr, Briten, dass ihr denkt, ihr seid die Erlösten, die Auserwählten? Nein, nein, nein. Andere europäische Stämme auch und auch die, die nach Afrika ausgewandert sind, wir sind die Erlösten. Und darum können wir auf alle anderen Völker rumtrampeln, wie wir wollen, weil es steht uns zu, diese Erlösung. Und dann kommen andere und sagen, nein, 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 wir sind die Erlösten und so geht's rum. Ja, wer wird diesen Unsinn denn an den Haken bringen? Wer wird das ändern? Römer 8, 29, Gottes Vorbestimmung, der lässt seine Liebe seinen auserwählten Volk zukommen, das unter den Menschen lebt. Sie sind das Volk, für dessen Erlösung Christus mit seinem Blut bezahlt hat. Und weil er sie auf das Werben Christi antworten, werden sie aufgrund der souveränen Gnade Gottes zu auserwählt. Alle sind auserwählt. In Römer 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt zum Ebenbild seines Sohnes, gleichgehalten zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jeder nach dieser Lehre ist auserwählt. Und jeder, der Häuser, oh Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen. Jeder ist auserwählt. Jeder. Wir brauchen nicht jeden Vers zu lesen. John Wesley. Ich liebe diese alten Reformatoren. Die haben das so gut immer zusammengefasst. Er schreibt über diese Prädestination. Die Lehre ist neu. In den ersten 4 Jahrhunderten nach Christus erwähnt sie niemand. Kein großer oder kleiner Schreiber in irgendeinem Teil der christlichen Gemeinde. Das Fundament wurde in späteren Schriften von Augustinus gelegt, als er unbedacht gegen Pelagius schrieb. Danach lehrten des Dominikus, ein polnischer Mönch und seine Ordensbrüder und schließlich wurde es unglücklicherweise von Johannes Calvin aufgegriffen. Und Calvinismus ist die Basis für die evangelikale Theologie in den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Dieses Gedankengut ist in der ganzen Welt. Und wer steht dagegen? Hilf mir. Siebenten-Tags-Adventisten. Die Allereinzigsten, die dagegen stehen. Und ein paar Steine, die in ihren Gemeinschaften, die es anders sehen, schreien. Diese Lehre schadet erstens Gott, denn sie macht ihn zum Ursprung aller Sünde. Sie ist schädlich, weil sie ihn als jemand darstellt, der sich am Tod von Sündern erfreut wo er doch gerade das Gegenteil von sich erklärt hat. Und dann zitiert er Hesekiel und Timotheus. Drittens ist diese Lehre äußerst schädlich für Christus, unseren Mittler, für die Wirksamkeit und Exzellenz seines Evangeliums. Zweitens geht es davon aus, dass ein Mittlerdienst für den größten Teil der Menschheit zwangsweise wirkungslos ist. Viertens macht diese Lehre das Kommen Christi und sein Opfer am Kreuz zu einem strengen Zornesakt Gottes gegen die Menschheit, statt dass es die Furcht von Gottes Liebe zur Welt war. Seine schreckliche Lehre. Der Artikel von dort sagt, die, die auserwählt sind zum Verderben, müssen trotzdem Gott dienen und loben, weil durch dem, dass sie in der Hölle braten in alle Ewigkeit, wird im Gegensatz die Herrlichkeit verherrlicht. Ist das nicht ein schrecklicher Gedanke? Ist doch ein schrecklicher Gedanke. Was für ein Gott ist das? Hier Glenn McKinley zitiert, nach dieser Lehre hingegen werden Millionen Menschen ewig gequält, die nie glücklich waren, es nie konnten und nie können werden. Wie gesagt, nicht Teufel werden dafür gestraft, dass sie eine so große Errettung missachten, Hebräer 2, Vers 3, sondern menschliche Geschöpfe. Im direkten Gegensatz dazu versichern wir, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Und dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Es gibt kaum einen Glaubenspunkt, der so oft klar und deutlich bestätigt wird. Das ist der Grund, warum die Verkündigung des Evangeliums große Freude für das ganze Volk ist. Wäre diese Errettung aber streng auf einige wenige beschränkt, hätte ihre Verkündigung dann nicht große Trauer für die meisten gebracht? Das ist eine protestantische Lehre. Und nur noch Adventisten bleiben übrig. Solch ein launischer Gott wäre der übelste Heuchler in seinem eigenen Universum. Sie stellen Gott als den gemeinsten Sadisten dar, den es je gab. Er entscheidet sich bewusst, eine bestimmte Gruppe seinen eigenen Geschöpfe in alle Ewigkeit zu verdammen, aus keinem ersichtlichen Grund jenseits jeglicher moralischen Verantwortung, Schuld oder freien Entscheidungen, einfach aus persönlicher, bösartiger Willkür. Einen Gott, der also einen unserer Söhne verurteilt und den Nächsten rettet, der genauso schuldig oder unschuldig ist, könnte man nur hassen. Da wundert man sich, warum die Menschheit Christus nicht mehr als den Einzigsten annehmen kann. Niemand bekommt Heiligkeit als Geburtsrecht oder als Geschenk von einem anderen Menschen. Heiligkeit ist Gottes Gabe durch Christus. Jeder, der den Heiland empfängt, wird ein Sohn Gottes. Das ist der Geist der Weissagung. Es war immer Satans Absicht, die Aufmerksamkeit der Leute von Jesus weg auf Menschen zu lenken und das Prinzip persönlicher Verantwortung zu zerstören. Wenn wir uns die moderne Tendenz der Israel-Bewegung betrachten, sie glauben ja auch an eine Volkserlösung und nicht an eine persönliche Erlösung. Und wenn er eine Volkserlösung ist, dann brauche ich ja nur Teil des Volkes zu sein, um erlöst zu werden. Und der Rest, der kann krepieren. Was für ein Gottesbild ist das? Die Prädestination oder Erwählung, von der Gott spricht, umfasst alle, die Christus als persönlichen Erlöser annehmen. Im Epheserbrief Paulus, Apostel Jesu Christus, durch den Willen Gottes an den Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, gepriesen sei Gott. Und wir kennen ja den Text, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Jeder ist auserwählt nach der Bibel. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Alle. Diese Verheißungen richten sich nicht an wenige, sondern jeden, der zum himmlischen Festmahl kommt. Jeder. Also diese Lehre, jemand muss doch aufstehen und sagen, dass diese Lehre nicht richtig ist. Ich weiß, viele regen sich auf. Ich habe in dem letzten Vortrag versucht zu zeigen, dass es kein Volk, einziges Volk gibt, das das in Anspruch nehmen kann, sondern dass alle, die Christus annehmen, diese Wahrheit annehmen, erlöst werden können. Und dann diese Lehre von einmal gerettet, immer gerettet. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nimmt. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dann ist da eine Konsequenz, so sagt die Bibel. Da sprach der Herr Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Natürlich können wir verloren gehen. Worum geht es denn eigentlich in diesem Vortrag jetzt eigentlich? Es geht darum, dass die ganz einfachen Lehren, die wir als Siebenten-Tags-Adventisten haben, diese ganz einfachen Lehren, Gnade, Gesetz, im Widerspruch stehen zu all den christlichen Lehren, die wir heute in der Welt haben. Jede einzelne Lehre. Und wenn wir diese Auserwählungslehre ausbauen und wir nehmen die jesuitischen Lehren, die dazukommen, die vom Kardinal Bellarmine und von Alcazar und Ribera, die den Antichristen entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft hineinwerfen, wenn wir die noch alle dazu nehmen, dann sehen wir, dass heute wird wiederum geglaubt, dass in der Endzeit ein Volk bestehen wird, aufgrund einer willkürlichen Wahl Gottes. Stellt euch mal vor, die moderne Dispensationslehre. Die moderne Dispensationslehre sagt, es gibt ein auserwähltes Volk hier auf Erden und Gott schenkt ihnen seinem Gunst aufgrund seiner genetischen Zusammenstellung. Und dann gibt es ein christliches Volk, das muss erstmal entfernt werden. Und dann wird hier ein Königreich herrschen und alle Völker werden bekehrt werden und 1000 Jahre lang mit Christus dienen. Das ist die Religion, der größte Teil des Christentums heute. Was für ein willkürlicher Gott ist das? Wieder eine Auserwählung aufgrund von einer nationalen Identität. Und zweitens, Völker, die das Christentum nicht angenommen haben, werden bekehrt werden und endgültig auch dazugehören. Das ist eine universale Erlösung. Jetzt, wenn ich eine vorige Generation angehört hätte und Gott hätte mich leben lassen und dann sterben lassen und dann kommt mein Urteil. Und ich höre bei der Auferstehung, dass am Ende der Zeit das Volk, das hier lebte, noch eine Chance bekam. Sie haben eine zweite Chance, um den Erlösungsplan anzunehmen. Da würde ich doch sagen, das ist unfair. Die ganze Lehre bringt Gott in ein schlechtes Bild. Es gibt nur eine Wahrheit. Alle sind auserwählt zur Erlösung. Da ist ein Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes kann nicht vertilgt werden. Darum gibt es ein Kreuz. Das Kreuz sagt mir, ich kann Gnade und ewiges Leben in ihm bekommen, aber ich muss sterben. Ich muss wieder in Harmonie mit dem Gesetz leben. Und alle anderen Lehren in der ganzen christlichen Welt, die das nicht bestätigen, sind nicht biblisch und sind falsch. Und das heißt, die ganze christliche Welt ist heute verführt. Ist es da nicht notwendig, dass Gott ein Volk ruft und sagt, ihr sollt meine Boten sein. Ich schicke euch in die ganze Welt hinein, um für mich das Evangelium zu predigen, der Erlösung von Sünden, nicht in Sünden. Und das Volk ist das Adventvolk. Es gibt kein anderes, das diese Botschaft hat. Es gibt viele andere, die Bruchteile haben, ein Stückchen hier und ein Stückchen da, aber es gibt nur ein Volk, das in der Fülle dieser Erlösungsbotschaft verkündigt und das sind die Siebenten-Tags-Adventisten. Und somit sollen wir als Volk stolz sein, dass Gott Menschen wie wir, die gleich sündig sind und waren in ihrer Natur, gebraucht, um diese Botschaft zu verkündigen. Nicht, weil wir was Besonderes sind, sondern weil er was Besonderes ist. Möge Gott uns helfen, um nicht uns zu schämen für das, was wir sind und das, was wir glauben. Kommen wir beten. Lieber Heiland, du hast es gut gedacht, um am Ende der Zeit ein Volk zu rufen, das die Gebote halten soll und den Glauben an Jesu. Und du hast es gut gedacht, dieses Volk in der ganzen Welt zu vertreiben, dass es überall in jedem Land gegenwärtig ist. Und du hast ihnen zuvertraut, die Lehre des Gesetzes und des Glaubens an Christi, den Erlösungsplan, wo die Sünde vertilgt wird in ihrer Vollkommenheit, damit ewiger Frieden auf der neuen Erde und im Himmel existieren kann. Und Herr, wenn diese Botschaft Feindschaft von dem Feind bringt, dann wirst du uns auch bemächtigen, um diese Botschaft trotz der Feindschaft zu verkündigen. Denn in dieser Botschaft liegt das ewige Leben. Und wir bitten dich, Herr, dass die Türen geöffnet werden, dass diese Botschaft der Warnung, dass alle wieder in Harmonie mit dem Gesetz leben müssen, diese dreifache Engelbotschaft, diese Botschaft des Mahlzeichen des Tieres, dass die verkündigt wird und dass wir nicht unsere Botschaft zu einem Wimmern abschwächen, sondern zu einem lauten Ruf anschwellen lassen. Gib deinem Volk die Kraft dazu in Jesu Namen. Amen.